SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Die ARD-Hörspieltage sind das größte Festival für Hörspiele und Radiokunst im deutschsprachigen Raum. In diesem Jahr finden sie vom 7. bis 11. November in Karlsruhe statt. Ausgezeichnet wird dort auch die sogenannte freie Hörspielszene. Mit dem ARD-Pinball wird das beste, unabhängig produzierte Kurzhörspiel prämiert. Knapp 100 Beiträge sind eingereicht worden. Daraus hat die Jury 5 Hörspiele für die Shortlist ausgewählt. Und diese 5 stellen wir Ihnen in dieser Woche in SWR 2 Tandem vor. 3 haben wir bereits in den vergangenen beiden Tagen gehört. Heute sind es Die Mauer und Die weite, weite Sofalandschaft. Meine Kollegin Katrin Zipse, die auch in der Pinball-Jury sitzt, ist bei mir im Studio. Katrin, zu welchem Genre würdest du sagen, gehören diese beiden Hörspiele?
Also es ist leichter zu sagen, zu welchem Genre sie nicht gehören. Sie sind keine Krimis, keine Science-Fiction, keine Mundart, keine O-Ton-Hörspiele und auch keine experimentellen Hörspiele. Sie sind eigentlich ganz traditionelle Hörspiele in der Form, dass sie textbasiert sind und dazu dann eben eine Klangebene entwickeln, wobei das eine von beiden, merkt man dann auch, die Klangebene wirklich sehr präsent ist, also gleichwertig zum Text eigentlich.
Und wer die 3 anderen Hörspiele gestern und vorgestern verpasst hat, kann die aber auch noch nachhören, ja. Denn ab heute...
Die stehen jetzt alle im Netz.
Alle ab heute dann online unter swr2.de/tandem nachzuhören. Wir sind gespannt, welches Hörspiel am Ende gewinnt. Es kann nur eins geben. Das beste unabhängig produzierte Kurzhörspiel wird dann am 10. November mit dem ARD-Pinball ausgezeichnet. Was Angst mit Menschen macht, können wir gerade in Europa als Massenphänomen beobachten. Der Aufstieg der Rechtspopulisten wäre ohne die Angst nicht möglich. Angst vor dem Fremden, Angst vor Verlust des Wohlstands, der Autonomie. Mit dieser irrationalen Angst setzt sich auch das nächste Kurzhörspiel auseinander, das auf der Shortlist für den ARD-Pinball steht und das wir Ihnen heute Abend vorstellen wollen. Die Mauer von Regina Dürich und Christian Müller.
Bin ich verrückt, wenn ich sage, die haben unsere Axt geklaut? Denn eines ist sicher, dumm sind die nicht. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, die erzählen sich Geschichten über euch, eure Schenkel, eure Wangen. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, die flüstern unseren Namen in einem fort, die setzen ihn auf Listen, von denen er nie wieder gestrichen werden kann, denn die Tinte, die sie benutzen, ist dick. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, die wollen unsere Tiere vergiften, ich sehe doch ihre Blicke, ihre Habsucht, ihren Neid. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, die wollen eure Zöpfe abschneiden, wenn ihr schlaft, die seidigen, fülligen, langen. Stellt euch nur vor, wie sie zu Boden fallen, so unhörbar traurig und auch irgendwie dumpf. Ich bin nicht verrückt, wenn ich Argwohn sähe, wenn ich auch denen, die sich unsere Freunde nennen, nur noch begegne mit kältestem Blick. Ich bin nicht verrückt, wenn ich aufhöre, unsere Schulden abzubezahlen, denn lasst euch gesagt sein, die haben genug. Die häufen sich ungeniert Dekadenzen an, auf Kosten von dem, was uns gebührt. Die tragen ihre Mäntel auf eine Art, die heißen soll, dass sie uns überlegen sind, dass sie anders sind, anders vor allem als wir. Wir, die wir von hier stammen, die wir im Körper zu weiten Teilen aus Grundwasser bestehen, die wir die Sprache so nutzen, wie es sich gehört. Ich sage nur, die harten Vokale, die Konsonanten, der Klang. Ich bin nicht verrückt, wenn ich seit neuestem das Tor auch tagsüber abschließe, denn ihr, meine Lieben, seid weich. Ich kenne eure Gutmütigkeit, die Neugier, all dieses Fühlen, das uns zum Verhängnis wird in dieser unserer Zeit. Ich bin nicht verrückt, wenn ich den Vorplatz vom Fenster aus im Auge behalte, wenn ich unsere Messer schleife, die Sense, die Axt. Ich bin nicht verrückt, wenn ich euch Verräterinnen nenne, denn dass ihr mich in einem fort zur Ruhe bringen wollt, zeigt ja nur, der Ernst der Lage ist euch nicht bewusst. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, die haben unsere gute Axt geklaut, denn eines ist sicher, dumm sind die nicht. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, die erzählen sich Geschichten über euch. Geschichten, die jedem anständigen Mann das Schämen lehren könnten. Ich bitte euch, wiederholen kann ich das nicht. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, die flüstern unsere Namen in einem fort. Die sprechen ihn so aus, unseren Namen, dass er fälschlich klingt, fremd in unserem eigenen Ohr. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, die wollen unsere Tiere vergiften. Ich sehe doch ihre Blicke, ihre Habsucht, ihren Neid. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, die wollen eure Zöpfe abschneiden, wenn ihr schlaft, die seidigen, fülligen, langen. Stellt euch nur vor, wie sie zu Boden fallen, so unhörbar traurig und auch irgendwie dumpf. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, die haben es auf unser Land abgesehen. Ich meine, die Felder, das Bächlein, der Wald. Habt ihr je ein schöneres Fleckchen Erde gesehen? Ich für meinen Teil jedenfalls nicht. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, die wollen unser Haus anzünden, wenn ich sage, die schleichen sich nachts mit Petroleum heran, mit in Wachs getränkten Tüchern, mit Schnaps. Bin ich verrückt, wenn ich sage, wir haben gut daran getan, eine Mauer zu bauen, eine Mauer so viele Steinquader hoch. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, wir sind in Sicherheit, wenn ich meinen Blick schweifen lasse, wenn ich weiß, alles, was wir investiert haben, war gut. Ich bin nicht verrückt, wenn ich den Spaten hole, um den Keller zu vergrößern, denn ab jetzt, meine Lieben, sind wir allein. Wir werden das haben zum Leben, was hier vorhanden ist, und ihr könnt mir glauben, es ist mehr als genug. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, es ist leicht zu verzichten auf das, was hier nicht seinen Ursprung hat. Ich meine, was ist schon Salz, ist Seide, ist Stahl? Solange wir zusammenhalten, wird uns nichts passieren können. Wir werden voreinander sein, wie wir eben sind. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, die draußen stehen mit langen Hälsen da und wissen nicht, wie ihnen geschieht. Die können ihre dreckigen Hände ausstrecken, solange sie wollen, aber mein Haus, mein Land, meine Töchter bekommen die nicht. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, hört auf zu wimmern und schiebt die Ärmel hoch. Denn jetzt beginnt das einzige Leben, das uns bleibt. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, wir müssen Wache halten, denn aufgeben werden die nicht, so viel steht fest. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, ich kann nur ruhig schlafen, wenn ihr euch zu wehren wisst, auf die kurze und lange Distanz. Ich bin nicht verrückt, wenn ich euch heute Nacht eure Zöpfe abschneiden komme, die seidigen, fülligen, langen. Sie könnten euch sonst in die Augen fallen, wenn ihr zielen müsst, und das mit Sicherheit im kritischen Moment. Bin ich verrückt, wenn ich sage, dass ich sie nachts graben höre? Ich meine, die haben ja Spaten, haben Fackeln, haben auch Dynamit. Stellt euch vor, wie das wäre, wenn sich plötzlich der Boden auftäte, mit dem einzigen Ziel, euch hinabzureißen. Hinab in die Hände der Tunnelmänner, in die Gänge, in die Schächte, ins Schwarz. Ich bin nicht verrückt, wenn ich die Vorräte aus dem Keller hole, wenn die Konserven in der Sonne zu gären beginnen, denn der Verlust von Apfelkompott ist weniger schlimm, als verwundbar zu sein. Das liegt doch nun wirklich auf der Hand. Ich bin nicht verrückt, wenn ich euch den Keller mit Steinquadern füllen lasse, Stein neben Stein neben Stein neben Stein. Ich bin nicht verrückt, wenn ich euch bitte, die Vorräte endlich zu vergessen und mit anzupacken. Schafft die Steine heran, ihr Mädchen. Ihr findet sie hoch aufgestapelt ums Haus. Dafür wird die Kraft in euren Armen doch noch reichen wollen. Nicht wahr, ihr lieben Kinder, sie reicht. Ich bin nicht verrückt, wenn ich euch mit den restlichen Steinen die Zimmer im Erdgeschoss füllen lasse, denn ihr wisst, dass mir eure Unversehrtheit wichtig ist, das Wichtigste in diesem Leben überhaupt. Ich bin nicht verrückt, wenn ich sage, die wollen unser Haus anzünden, wenn ich sage, die schleichen sich nachts mit Petroleum heran, mit in Wachs getränkten Tüchern, mit Schnaps. All der Stein wird schwer zu entflammen sein, aber ihr, meine Lieben, seid so leicht entzündlich, ihr mit euren Wimpern, euren Haaren, eurer Haut.
Die Mauer von Regina Dürich und Christian Müller. Und mit Regina Dürich spreche ich gleich über ihr Hörspiel. Aus einer paranoiden Angst wird Panik und Rage und selbst Abgrenzung kann die heraufbeschworene Bedrohung nicht abwehren. Davon erzählt das Hörspiel Die Mauer, das wir gerade gehört haben. Eins von 5 unabhängig produzierten Hörspielen, die auf der Shortlist für den ARD Pinball stehen, die wir Ihnen in dieser Woche in SWR 2 Tandem vorstellen. Die Mauer ist ein Hörspiel von Christian Müller und Regina Dürich und letztere ist jetzt am Telefon. Schönen guten Abend, Regina.
Hallo.
Wie ist dieser Text entstanden?
Der ist, als ich letztes Jahr in den Staaten war, in New York, entstanden, so ein bisschen fast am Rand eigentlich von allem anderen, an dem ich gearbeitet habe. Und zwar haben wir einen Vortrag gehört und da ging es eben unter anderem um historische Mauern und dann auch um die Mauern oder diese Mauer-Samples gewissermaßen, die in Amerika gebaut werden an der Grenze zu Mexiko, wo verschiedene Materialien getestet werden. Und als ich das gesehen habe, diesen Drohnenflug um diese Mauer-Samples, ist in mir irgendwas umgekippt und diese, Wut oder Fassungslosigkeit hat sich dann in diesem Text niedergeschlagen.
Du hast den Text in einer ganz besonderen Art gesprochen, also rhythmisch ich habe erst gedacht, es wären Triolen, aber das sind es nicht, also so ein Ratatatatatatatata und dadurch klingt es fast maschinell und ganz kalt. War dir das schon klar, dass der Text so gesprochen werden muss, als du ihn geschrieben hast?
Ich habe den eigentlich immer so gehört. Es war dann eher das, als ich den Christian gezeigt hatte und wir überlegt haben zusammen, wie man den umsetzen kann, hat er das am Anfang, glaube ich, als so ein bisschen wahnsinniges Flüstern gehört. Und das konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie das sein soll. Aber wir haben es dann ausprobiert und abgesehen davon, dass ich finde, dass Flüstern sehr schwierig so über so eine weite Strecke zu machen ist mit meiner Stimme, war dann auch ganz schnell klar, dass das irgendwie nicht der Klang ist, den das braucht. Dass es wirklich so auch diese Schnelligkeit, dieses fast schon so irgendwo wegrennen in diesem Wahn, dass es das braucht.
Christian Müller, mit dem du ja die Mauer zusammen produziert hast, ist Musiker. Wie arbeitet ihr zusammen?
Also es ist schon oft so, dass der Text am Anfang ist und wir dann überlegen, was wir damit machen. Aber jetzt in New York war es so, dass wir beide halt zusammen Aufenthaltsstipendium hatten. Wir dann beide an Orte gehen und uns Orten, also aussetzen ist jetzt vielleicht ein bisschen großes Wort, aber vielleicht an Orten ein bisschen zusammen neu sehen lernen oder den gewohnten Blick verlassen, sodass eigentlich der Weg, der zu so einem Text hinführt, dass wir den auch gemeinsam machen und so, dass es jetzt nicht so ist, irgendwie ich schreibe irgendwas in meinem Stübchen und dann klatsche ich ihm das hin und er muss irgendwas damit machen, sondern dass wir eigentlich schon so zusammen auf dem Weg sind, gewissermaßen.
Ich hatte jetzt beim Hören der Mauer sofort die Assoziation zu der derzeitig in Europa wachsenden Angst vor dem Fremden, also die von den Populisten ausgenutzt werden, geschürt bis zur Unmenschlichkeit. Und nun hast du gesagt, es geht um die Mauer an der Grenze der USA zum Mexiko, beziehungsweise das war der ausschlaggebende Input, um diesen Text zu schreiben. Würdest du sagen, die Mauer ist universell?
Ja, das glaube ich. Also es hat am Anfang, als ich den geschrieben habe, hat es, also jetzt macht es ja eigentlich so eine Kreisbewegung oder erst dieses verrückte Ich lässt ja diese Mauer aufbauen und dann aber auch wieder abtragen, um das praktisch um den Keller zu schützen. Also es ist ja dann am Ende, uns könnte dann wieder von vorne anfangen. Und ich glaube, diese Mechanik, dass es so einen Kreis gibt, die habe ich erst im Sommer, kurz bevor wir es aufgenommen haben, dazu oder das dahin weiterentwickelt. Und das ist natürlich unter dem Eindruck der Sachen dann geschehen, die hier gerade laufen, also Deutschland speziell, aber natürlich auch in den anderen Ländern. Und ich finde, also es ist eine Bewegung oder eine Entwicklung, die mich eigentlich sehr ratlos macht. Und gerade weil ich so viel reise und unterwegs bin, ist diese Fassungslosigkeit ehrlich. Also ich weiß nicht, was los ist in so vielen Menschen, woher diese Angst kommt. Also ich weiß nicht, welche Gefühle oder welche Erlebnisse da einen Ausschlag geben könnten, weil ich das eigentlich, wenn ich in der Welt bin, immer also als Geschenk und Privileg empfinde, irgendwie in andere Kulturen zu kommen und dort aufgenommen zu werden oder konfrontiert zu sein, aber auf eine produktive Art mit Unterschieden. Ich verstehe diese Angst vor allem, was anders ist, die befremdet mich vollkommen.
Die Mauer steht mit auf der Shortlist für den ARD Pinball. Die Autorin Regina Dürich hat uns mehr über dieses Stück verraten. Vielen Dank dafür und viel Glück weiterhin für den Wettbewerb.
Vielen Dank.
14 Hörspieldramaturginnen und Dramaturgen sitzen in der Pinball-Jury und aus allen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind sie zusammengekommen bzw. haben am Telefon zusammen getagt. Auch aus der Schweiz und aus Österreich waren Jurymitglieder dabei. Und meine Kollegin Katrin Zipse sitzt auch in der Jury. Katrin, die Mauer ist ja ein Beitrag aus der Schweiz. Kommen von dort viele Bewerbungen?
Es kommen einige aus der Schweiz, jetzt nicht super, super viele, aber schon einige und auch aus Österreich. Und beide Länder haben selber auch wirklich eine eigenständige freie Hörspielszene. Es gibt in der Schweiz das Festival Sonor, das sich um unabhängige Hörspiele kümmert. Und in Österreich macht sogar der ORF einen Kurzhörspielwettbewerb, den Track 5. Das heißt, die pflegen ihre Hörspielmacher auch sehr gut.
Was hat dir persönlich an der Mauer gefallen, dass dieses Hörspiel also zu Recht auf der Shortlist steht?
Also mir hat besonders das Alarmistische an dem Text gut gefallen, die Umsetzung, der Rhythmus, ne, die sprachliche Umsetzung, aber auch wie die Musik das dann noch unterfüttert. Also das Zusammenspiel von Musik und Text hat mir sehr gut gefallen und auch das Irrationale in dem Text, weil wenn man ihm folgt, merkt man, wie absurd der ist, wie vollkommen absurd, fand ich sehr gut.
Ich mach Homeoffice. Das klingt für viele Arbeitnehmer verlockend. Zu Hause arbeiten, in der gewohnten Umgebung, wo man sich wohlfühlt, das muss doch das Paradies sein. Toll sein. Was aber, wenn die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit, zwischen Wohnraum und Büro verschwinden? Darum geht es in unserem nächsten Hörspiel. Die weite, weite Sofalandschaft von Malte Abraham.
Durch das Loch in der Badezimmertür kannst du ihn sehen.
Wie schrumpelig seine Haut geworden ist.
So habe ich meinen Mann noch nie gesehen.
Seit wann liegt er in der Badewanne?
Seit 14 Tagen.
Seit 14 Tagen?
Ja.
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 Was meinst du damit?
Womit?
Seit 14 Tagen. Ist das irgendeine besondere Zahl oder so?
Wie meinst du das?
Ich meine, dass sich seine Haut auflöst nach 14 Tagen oder so.
Echt?
Nein, ich meine, meinst du das?
Keine Ahnung, meinst du?
Nein, das meine ich natürlich nicht.
Das ist einfach eine sehr lange Zeit, meine ich.
Ja.
Ich höre gar nichts.
Was willst du denn hören?
Hört er uns?
Frag ihn doch.
Bist du dir sicher, dass er nicht tot ist?
Ich höre, wie er das Wasser wechselt, alle paar Stunden.
Und sonst nichts?
Nichts.
Ist er?
Keine Ahnung, vielleicht, wenn ich auf der Arbeit bin?
Meinst du, das hat mit dir zu tun?
Was soll das denn mit mir zu tun haben?
Wenn er immer nur isst, wenn du weg bist?
Wie meinst du das?
Das sieht nicht gut aus. Wie war es denn, bevor er nicht mehr aus der Badewanne rausgekommen ist?
Gut, denke ich.
Aha. Denkst du?
Nein, es ist wirklich alles gut.
Und warum sagst du das nicht?
Hab ich doch.
Aber erst hast du es gedacht.
Lass mich doch denken.
Weißt du, was ich denke?
Nein.
Ich denke, er hat eine andere. Er hat sich schmutzig gemacht und jetzt wäscht er es raus.
Quatsch.
Doch, genau das denke ich.
Und wer sollte das dann sein?
Was weiß ich? Jemand auf der Arbeit?
Was meinst du?
Arbeit. Wo er hingeht. Wo geht er denn hin?
Er geht nirgendwo hin.
Ja, jetzt. Aber vor der Badewanne.
Auch nicht.
Aber er hat doch eine Arbeit.
Ja, da geht er aber nicht hin.
Quatsch.
Doch.
Seit wann das denn?
Vor ein paar Jahren.
Wie?
Na ja. Er ist nach Hause gekommen nach der Arbeit und das war wie immer. Nur dieses Mal hatte er ein Faxgerät dabei. Und das war neu. Sonst ist er immer ohne Faxgerät nach Hause gekommen. Das ist groß gewesen und grau. Und ich habe gesagt, was sollen wir denn mit einem Faxgerät? Und er hat gesagt, dass das zu den Fliesen passt. Wir hatten nämlich gerade die Küche neu gefliest. Und das hat schon gestimmt mit den Fliesen, dass das Faxgerät gut dazu passt, habe ich gedacht. Aber ich habe auch gedacht, dass ein Faxgerät vielleicht nicht so gut in eine Küche passt. Und habe gefragt, wo er das Faxgerät her hat.
Und?
Ja, aus dem Büro.
Ja, das macht Sinn. Aber warum hat er das Faxgerät mitgebracht?
Das habe ich ihn dann auch gefragt. Und weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, dass er nicht am Wochenende die Küche neu fließt, um in der Woche nichts davon zu haben. Und ich habe gesagt, dass er doch jetzt was von den Fliesen hat. Dass er nichts von den Fliesen hat, hat er gesagt, weil der Tag ja jetzt rum sei. Dass er doch am Morgen beim Frühstück etwas von den Fliesen hätte, habe ich gesagt. Und er hat gesagt, dass es morgens noch dunkel wäre und er im Dunkeln nichts von den Fliesen hätte. Und er nicht ein Wochenende auf den Knien verbracht hätte, um eine vollkommene Fuge zu ziehen, von der nichts zu sehen ist bei 40 Watt. Und ich habe gesagt, dass nun mal Winter sei und dass der vorbeigehen wird. Dass alles vorbeigehen wird, hat er gesagt. Und auch die Schönheit der Fliesen und die Vollkommenheit der Fugen. Dass die Zeit gegen uns wäre. Dass sich das Silikon in den Fugen weiten würde in der Wärme und brüchig wird mit der Zeit. Dass sich die Fliesen verziehen würden auf dem Boden. Dass sich die Fliesen verziehen würden an der Wand. Dass uns früher oder später erst die Fliesen entgegenkämen und dann die ganze Wand, hat er gesagt. Und dass er da sein will, bevor es zu spät ist für die Schönheit der Welt. Und das habe ich verstanden. Aber warum er ein Faxgerät dabei hat, das nicht. Bis er gesagt hat, dass er mit seinem Chef gesprochen hätte. Über Schönheit allgemein und über die Schönheit der Fliesen.
Was hat denn sein Chef mit euren Fliesen zu tun?
Nichts.
Dann wurde er gekündigt?
Nein, er hat von seinem Zuhause gesprochen. Dass es zu Hause doch immer noch am schönsten sei.
Dann hat er selbst gekündigt?
Nein, indem er von seinem Zuhause gesprochen hat, hat er von dem Standort des Unternehmens gesprochen. Dass das Zuhause der beste Standort des Unternehmens sei. Er hat von dem Vorteil gesprochen, den dieser Standort für ihn hätte. Und davon, dass ein Vorteil für ihn ein Vorteil fürs Unternehmen sei. Und da hat sich der Chef ans Kinn gefasst und von der Zukunft gesprochen und dass die unmittelbar bevorstünde und hat sich bedankt für die offenen Worte und gesagt, dass er arbeiten könne, wo er wolle. Und wenn das zu Hause wäre, würde er von zu Hause aus arbeiten können. Dann wäre zu Hause da, wo die Arbeit ist und weil es zu Hause immer noch am schönsten ist, wäre die Arbeit das Schönste. Und etwas Schöneres könne er sich nicht vorstellen. Für ihn nicht und nicht fürs Unternehmen, hat er gesagt. Dass er sich nun etwas aussuchen könnte, das er mitnehmen kann nach Hause. Und das ist das Faxgerät gewesen. Verstehst du? Wegen den Fliesen?
Jetzt will ich diese Fliesen aber auch mal sehen. Wo ist denn die Küche?
Die haben wir umgebaut, die ist jetzt Büro.
Die Küche?
Die ganze Wohnung, sieh dich doch um.
Die ganze Wohnung?
Außer dem Badezimmer.
Und was ist im Badezimmer?
Naja, das Badezimmer.
Ich habe ganz auf die Zukunft gesetzt. Und die Zukunft, die kam. Und die Zukunft, die geht so. Ich werde in meinem Büro stehen und in die weite, weite Sofalandschaft schauen und nicht wissen, wo ich bin. ob ich bei mir bin oder im Büro. Um mich herum werden gemusterte Kissen sein und alles in Ocker. Die Tagesdecke wird sich in der Tapete wiederfinden. Die Tapete im Teppich. Familienfotos werden den Raum strukturieren. Verwandtschaft in gesättigten Farben. Für das Homefeeling wird mein Büro ganz meiner Wohnung nachempfunden sein. Weil meine Wohnung kein Homefeeling verbreitet hätte, wird erst meine Wohnung einer Wohnung mit Homefeeling nachempfunden worden sein, dann mein Büro dieser Wohnung. Ich werde, wo ich bin, zu Hause sein und mich zu Hause fühlen. Ich werde zur Arbeit fahren und zu Hause ankommen. Ich werde erst vergessen haben, wie Arbeit aussieht, dann, wie sich Arbeit anfühlt und dann, was Arbeit ist. Ich werde vergessen haben, wo ich bin. Ich werde in meinem Büro stehen und in die weite, weite Sofalandschaft schauen. Ich werde die Kissen mustern und graduelle Unterschiede suchen in dem Ocker zu Hause und dem Ocker im Büro. Ich werde keinen Unterschied feststellen. Ich werde meinen Schreibtisch suchen und keinen Schreibtisch finden. Ich werde bei dem Wort Schreibtisch nostalgisch werden. Ich werde mich an die Gegenwart erinnern. Und indem ich mich an die Gegenwart erinnern werde, werde ich mich an die Arbeit erinnern. Ich werde mich daran erinnern, dass Arbeit wie Arbeit aussah. Ich werde mich daran erinnern, dass Arbeit Arbeit war. Ich werde mich daran erinnern, was für eine Arbeit Arbeit war. Ich werde mich daran erinnern, dass man nicht arbeiten konnte, solange Arbeit Arbeit war. Ich werde mich daran erinnern, dass alles, was aus Arbeit entstanden ist, wie Arbeit aussah, weil Arbeit wie Arbeit aussah. Und dass niemand etwas wollte, was wie Arbeit war, weil niemand Arbeit wollte. Ich werde in meinem Büro stehen und sagen, dass Arbeit wie Arbeit aussehen muss, damit man sich gegen sie wehren kann. Ich werde sagen, dass es wichtig ist, sich wehren zu können. Ich werde mich nicht wehren können. Ich werde die Arbeit suchen, die ich habe. Ich werde auf und ab gehen in meinem Büro. Die Suche wird wie Arbeit sein, aber nicht die Arbeit sein, die ich suche. Ich werde in meinem Büro stehen und mich nach Arbeit sehnen. Ich werde in meinem Büro stehen und in die weite, weite Sofalandschaft schauen und die Arbeit suchen, die in ihr steckt. Ich werde die Nähte der Kissenbezüge mit meinen Fingern abgehen, um mich zu beruhigen. Ich werde den Faden finden, der sich durch das Kissen zieht. Und bei dem Faden werde ich an die Nadel denken und dass dieser Faden durch die Nadel gefädelt wurde. Ich werde eine Hand vor Augen haben, die diesen Faden geführt hat durch das Nadelöhr, die Nadel geführt hat durch das Kissen. Bei dem Faden werde ich an die Felder denken und an die Baumwolle, die dort angepflanzt wird. Ich werde daran denken, dass über den Baumwollfeldern die Sonne hochsteht an den Schweiß, der fließt und langsam werde ich ruhiger werden. Ich werde eine Liste anfertigen mit den Dingen, in denen Arbeit steckt. Angefangen mit dieser Liste. Ich werde über dieser Liste einschlafen. Es wird ein neuer Tag sein, wenn ich wieder aufwachen werde. Ich werde in meinem Büro stehen und in die weite, weite Sofalandschaft schauen und nicht wissen, wo ich bin, ob ich bei mir bin oder im Büro. Ich werde auf und ab gehen und ich werde mir sagen, wenn das die Zukunft ist, dann will ich daran nicht teilnehmen. Ich werde mich setzen. Ich werde aufstehen. Ich werde auf und ab gehen. Ich werde im Büro anrufen und es wird zu Hause klingeln. Ich werde rangehen und die Leitung wird zusammenbrechen. Ich werde zu Hause anrufen und es wird jemand rangehen und er wird freundlich sein und mich siezen. Er wird fragen, was ich wolle. Ich werde seine Stimme aus dem Nebenzimmer hören. Ich werde sagen, dass ich mit der Personalabteilung verbunden werden möchte. Ich werde durchgestellt werden. Ich werde sagen, dass ich kündigen würde. Sie werden sagen, dass ich der Chef sei. Ich werde sagen, dass ich nicht mehr der Chef sei, dass ich kündigen würde. Sie werden sagen, Sie sind der Chef. Ich werde Nein sagen. Sie werden sagen, dass Sie dann erst mit dem Chef sprechen müssten. Ich werde sagen, dass ich der Chef sei. Sie werden sagen, dass Sie das ja gesagt hätten. Ich werde sagen, dass ich kündigen würde. Sie werden sagen, Sie sind der Chef. Es wird Arbeit gewesen sein, aber dann werde ich gekündigt haben. Ich werde einen Karton falten und alle persönlichen Gegenstände einpacken. Ich werde alles einpacken. Ich werde mehr Kartons brauchen. Ich werde die Kartons nach Hause tragen und feststellen, dass ich zu Hause bin und dass ich nun alles doppelt habe. Ich werde in meine erweiterte Sofalandschaft schauen und wissen, wo ich bin.
Die weite, weite Sofalandschaft von Malte Abraham, der uns über dieses Hörspiel gleich mehr verraten wird. Faul sein, das kann man zu Hause. Gearbeitet wird in der Werkstatt oder im Büro. Aber die Grenzen verwischen in unserer modernen Arbeitswelt zunehmend. Über die Auswirkungen hat sich Malte Abraham mit seinem Hörspiel Die weite, weite Sofalandschaft Gedanken gemacht. Schönen guten Abend, Malte.
Ja, hallo.
Wie arbeitest du eigentlich? Also ich denke, als freier Hörspielautor kannst du doch mit am allerwenigsten privat von Arbeit trennen.
Genau, das war tatsächlich auch so ein bisschen der Impuls, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe in der Zeit, in der ich an dem Stück geschrieben habe, an verschiedensten Orten geschrieben. Ich habe zu Hause geschrieben, ich bin in Cafés gegangen, ich habe eine Zeit lang in einem Coworking-Space gearbeitet und ich habe die Lösung nicht gefunden bis jetzt.
Dass jemand aber von dem Homeoffice in die Badewanne flüchtet, das ist schon sehr absurd. Wie bist du auf diese Geschichte gekommen?
Das war so ein Bild, das mir schnell vor Augen war in der Vorstellung von der Wohnung, die sich komplett in ein Büro verwandelt und sozusagen der letzte Rückzugsort, das letzte Refugium von Freizeit und der letzten Grenzziehung zum Büro als dieser Badewanne, als dieser depressive Rückzugsort für diese Figur, die nur dort noch in diesem kleinen Meer, das sie sich aufbaut, in dieser kleinen Südsee, in das sie abtaucht, zurückziehen muss.
Wer sind denn deine Sprecherinnen in der weiten, weiten Sofalandschaft? Das sind ja, ich würde mal sagen, sehr professionelle Schauspielerinnen wahrscheinlich. Und ich kann mir vorstellen, dass es als unabhängiger Hörspielmacher ziemlich schwierig ist, gute Leute zu finden, die auch für kleines Geld mitarbeiten.
Ich hatte tatsächlich sehr Glück mit diesen drei Sprecherinnen. Das sind Schauspielstudentinnen gewesen von der Ernst Busch und der UdK. Und dadurch, dass ich szenische Schreiben studiert habe an der UdK, kannte ich die schon länger und aus verschiedenen Kontexten, haben wir immer wieder miteinander gearbeitet und die waren sehr, sehr schnell bereit, da die Sprechrollen zu übernehmen.
Bei großen Produktionen, zum Beispiel der Hörfunkanstalten, gibt es einen schalldichten Sprecherraum, es gibt hochklassige Mikrofone, ein riesiges Mischpult, das von einem Techniker bedient wird, 100.000 Möglichkeiten, noch Effekte einzubauen. Wie produzierst du, also wie oft musst du improvisieren und wie improvisierst du dann?
Ja, tatsächlich, die technischen Gegebenheiten waren bei uns deutlich anders. Wir sind in eine Wohnung gegangen, wo wir wussten, dass genug Matratzen da sind, dass man was zusammenschieben kann, also in eine Dreier-WG, wo wir auch ein kleines Matratzenlager gebaut haben. Und zum Glück hatte ich mit Sebastian Jurchen, der das Hörspiel produziert hat und auch die Musik dafür produziert hat, jemanden zur Seite, der eben sich genug auskennt mit der Technik und das so abmischen konnte, dass es am Ende nicht ganz so klingt, wie die Produktionsbedingungen eigentlich waren.
Aber Malte, die Matratzen habt ihr nicht gebraucht, um euch darauf rumzuwälzen, sondern die dienen dann zum Dämmen, ne? Dass man
genau,
auch eine ordentliche Aufnahmebedingungen hat.
Ja, um den Sound trocken zu kriegen und das Mikrofon sozusagen besser abnehmen zu können, damit man nicht diesen Hall und auch die Geräusche der Straße sozusagen noch mit in den Aufnahmen drin hat.
Trotz aller Improvisation und Hürden, die man nehmen muss, welche Vorteile hat es, unabhängig zu sein?
Erstmal, dass man sofort loslegen kann, glaube ich. Das war auch eine sehr spontane Idee, dieses Hörspiel aufzunehmen. Und dem stand dann nicht mehr viel im Weg. Es war dann nur eine Frage von den drei Sprecherinnen und dem Produzenten. Und wir konnten quasi am nächsten Tag anfangen, das zu machen. Und auch ohne irgendwelche Absprachen und ein großes Regelwerk und wirklich sehr frei genau so arbeiten, wie wir das wollten, ohne Einschränkungen. Das war, glaube ich, sehr gut, dass wir sozusagen aus dem Impuls heraus direkt arbeiten konnten.
Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für den weiteren Wettbewerb und vielen Dank fürs Gespräch.
Ja. Dankeschön.
Malte Abraham hat uns über sein Hörspiel Die weite, weite Sofalandschaft mehr erzählt. Eins von 5 unabhängig produzierten Hörspielen, die für den ARD Pinball nominiert sind. In der Jury sitzt auch meine Kollegin Katrin Zipse. Katrin, wir haben jetzt alle 5 Hörspiele heute, gestern und am Montag gehört in SWR 2 Tandem. Aber ab heute kann man sich die 5 der Shortlist auch nochmal online anhören. Welches denn wohl einem am besten gefallen hat? Und in der Jury ist diese Entscheidung schon gefallen, wer denn gewonnen hat, aber wir halten dicht jetzt.
Ja, wir halten dicht, wir dürfen gar nichts sagen.
Also ich habe einen Favoriten, aber dann bekannt gegeben wird der Gewinner dann am 10. November. Dann wird der Pinball verliehen im Rahmen der ARD-Hörspieltage in Karlsruhe. Einen Tag vorher, am 9. November, werden alle 5 Finalisten nochmal vorgestellt bei den Hörspieltagen, die übrigens schon am 7.11. beginnen. Sehr empfehlenswert, da mal vorbeizuschauen. Das ist das größte Festival für Hörspiel und Audiokunst in Deutschland.